Leute, was geht ab? Herzlich willkommen beim High Pressure Podcast. Wir sind zu Gast bei Tarek Yoma. Und der Podcast heißt High Pressure Podcast, denn wir arbeiten alle unter High Pressure, unter hohem Druck. Das tut Tarek Yoma auch. Der Mann ist gerade mal wilde 26 Jahre alt und hat dafür sehr, sehr, sehr großen geschäftlichen Erfolg erreicht. Unseren Respekt dafür. Und wir wollen gerne heute mal ein bisschen durchleuchten, wie das Ganze entstanden ist. Und deswegen frage ich erstmal direkt mit einer großen offenen Frage. Erzähl mal ganz kurz so ein bisschen den Werdegang. Wie hat das angefangen? Was machst du heute? Und was ist überhaupt Sales Hacks, dein Unternehmen?
Ja, also wenn man zurückspult, ich habe eigentlich relativ früh angefangen, Geschäft zu machen. Das erste Mal Geschäft zu machen habe ich gemacht mit 13, 14. Da habe ich meinem Vater zugeschaut, wie er Gebrauchtwagenhändler war und habe da angefangen zu merken, okay, man kann damit Geld verdienen. Mein Onkel war Mechaniker, das heißt, ich habe dann halt zwei Sachen kombiniert, habe gesagt, okay, ich habe kein Kapital, habe kleine Schrottautos gekauft, meinem Onkel halt gefragt, okay, was braucht man, um dieses Auto wieder herzurichten, vielleicht kleiner Getriebeschaden oder was auch immer. Und wenn er gesagt hat, okay, der Preis, um das zu reparieren versus der Verkaufspreis steht irgendwie im Verhältnis, dann habe ich halt keinen kleinen Profit mitgemacht, um meine Klassenfahrten zu finanzieren, weil ich komme aus einfachen Verhältnissen. Meine Eltern hatten nie Geld, Kriegsflüchtlinge und Wirtschaftsflüchtlinge, also wollte ich denen nicht finanziell zur Last fallen. Das war so der Grund. Lange Rede, kurzer Sinn. Mit 18 bin ich nach Australien, habe dort eine Vertriebsfirma gestartet. Wir haben dort Handyverträge verkauft.
In Australien?
Genau, in Australien. In Sydney habe ich gewohnt. Die Organisation ist in ungefähr 13 bis 14 Monaten auf knapp 30 Vertriebsmitarbeiter gewachsen. Da war ich ja 18, gerade 19 geworden.
Wahnsinn.
Hab alles verloren. Also ich habe da meine ersten guten Gelder verdient, auch das erste Mal sechsstellig auf dem Konto gesehen. So, das war für mich so wow, weißt du. Und auch gut gelebt. Mit 19 dann ein Penthouse gehabt, jeden Tag Steak und Hummer. Auch sehr gut gelebt und dann wieder alles verloren. Und dann bin ich mit Ende 19, Anfang 20 wieder nach Deutschland. Das war 2016, das heißt, ja, nee, 2018 bin ich nach Deutschland wieder zurück und habe dann SalesX gegründet, eine Unternehmensberatung für Vertrieb und Marketing, und das ist heute noch deutlich mehr. Es ist inzwischen auch schon ein Beteiligungsunternehmen geworden mit einer Unternehmensgruppe von über 150 Mitarbeitern.
Und, ja. Sehr beeindruckend.
Wahnsinn. Ja, fast forward, high pressure. Du weißt offensichtlich, was es heißt, unter Druck zu arbeiten.
Ja, du passt perfekt in unser Podcast.
Ja, danke. Ja.
Machst du dir selber den Druck, oder woher kommt der Druck? Oder wenn man es nicht Druck nennen mag, woher kommt das Feuer, der Wille? Weil ich bin mir sicher, der Wille muss sehr groß sein, weil das ist eine außerordentliche Leistung, die entsteht nicht durch Zufall. Was ist die Motivation, was ist die Intention, wo brennt's?
Wo brennt's? Ich glaube, das ist genau das Richtige, weißt du. Die meisten Leute denken, dass Persönlichkeiten wie wir das machen, weil wir in einem schicken Auto sitzen wollen und weil wir leckeres Essen essen wollen. Aber ich glaube, es ist eher das Gegenteil. Es ist eher der Fakt, dass wir es nicht ertragen würden, wenn unser Leben nicht angenehm ist.
Guter Punkt.
Und ich glaube, dass Persönlichkeiten, die viel Erfolg erzielen, es eher aus einem Mangel heraus machen und gar nicht aus dem Wohlwollen. Und Persönlichkeiten, die es nicht schaffen, denken, wir machen es wegen dem Business-Class-Flug. Ich mache es nicht wegen dem Business-Class-Flug. Ich mache es, weil ich Economy nicht ertrage. Ich mache es nicht wegen dem vielen Geld. Ich mache es, weil ich es nicht ertragen würde, meine Mutter weiterhin Böden schrubben zu sehen. Ich würde es nicht ertragen, meine Kinder zu sehen, wie ich ihnen bestimmte Dinge nicht ermöglichen kann. Und all diese Dinge, also es geht eher darum, dass ich vor Dingen weglaufe, anstatt auf Dinge zuzulaufen. So wie ihr es wahrscheinlich auch nicht ertragen würdet, fett zu sein. Also für euch wäre es eine unvorstellbare Realität, morgens aufzuwachen und eine Wampe zu haben. Es ist eher ein Hass für nicht in Form sein und weniger die Liebe für gut aussehen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was auch bei mir im Leben war.
So kann man Hass und Wut als Mann oft kanalisieren und als Antrieb nutzen, richtig?
100%. Also es ist, glaube ich, die wertvollste Kraft, die ein Mann nutzen kann, ist Unzufriedenheit.
Ja.
Und,
das ist eine gute Motivation.
Ja, und Unzufriedenheit kannst du halt nutzen, indem du halt einfach dich hinsetzt in die Ecke und anfängst zu trauern. Oder du sagst, okay, ich nehme jetzt mein Leben in die Hand und nutze das als Feuer.
Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum viele Männer auch durch so einen Heartbreak oder eine gescheiterte Beziehung oder eine nicht erwiderte Liebe dadurch erst dann zu Größe gelangen oder als Charakter wachsen. Oder viele auch vielleicht durch so ein Erlebnis wie ein Gefängnisaufenthalt oder sowas. Das sind dann, glaube ich, so Schlüsselerlebnisse, die den Hunger stärken.
Die prägt auf jeden Fall einen Mannes.
Ja. Und du bist damals nach Australien gegangen. Ich kann mir vorstellen, das war dieses klassische Travel and Work Ding nach dem Abi.
Ja.
Ja. Gut genutzt, die ganze Geschichte, weil die meisten, die ich kenne, die das gemacht haben, die haben dann da eigentlich nur gesoffen und gekifft in Australien.
Und du hast Business gemacht.
Ja, ich muss sagen, das war aber auch eigentlich der Plan. Also der Plan war eigentlich saufen, Frauen, feiern.
Ja.
Aber nach einer Woche habe ich mir dann so gedacht, weißt du, es ist halt ein endloses schwarzes Loch, das kriegst du nicht gefüllt. Egal wie viel feierst, egal wie viel.
Ja, Hedonismus halt, ne?
Du kriegst es nicht gefüllt. Und ich habe dann halt eine Möglichkeit bekommen, Vertrieb anzufangen. Und dann haben die mir gesagt, wenn du das machst, kriegst du das. Und dann habe ich gesagt, okay, let's go. Und
du hast aber vorher nicht verkaufen gelernt?
Mm-mm. Nie.
Hast du dir alles selber beigebracht?
Was heißt, weißt du, verkaufen ist ja am Ende des Tages etwas, es ist ja quasi jemanden, deine Begeisterung für eine Dienstleistung zu übertragen auf einen anderen Menschen.
Gut beschrieben.
Und ich glaube, ein Mensch kann von Natur aus verkaufen, wenn er eine Begeisterung entwickelt für etwas. Jeder, ich meine, Kinder sind das beste Beispiel dafür. Kinder können so gut verkaufen, weil wenn sie diesen Lollipop haben wollen, dann können sie es dir wirklich gut verkaufen. Und dann kriegen sie diese Begeisterung für den Heidepark oder für den Lollipop sehr gut rübergebracht. Ich finde, Kinder sind die besten Verkäufer. Und die Eltern sagen meistens auch nicht nein.
Das
ist auch
gut, das richtige Ding, gerade mein Sohn, wenn er etwas haben will.
Wickel deinen um Finger, ne?
Ja, da kommt auch mit alle Ideen durch.
Ja. Und ihr hier bei Sales Hacks, was ist der Kern eures Unternehmens? Was ist eure Leistung, eure Dienstleistung?
Wir bringen Unternehmenswachstum. Wir sind ein Unternehmensinkubator. Das heißt, verschiedenste Unternehmen, ob aus der Softwarebranche, Agenturwelt, Dienstleister jeglicher Art, kommen zu uns, um ein Unternehmen zum Wachsen zu bringen. Das heißt, primär mit Vertrieb, Marketing, Personal. Das sind so unsere Steckenpferde. Und wenn ein Projekt sehr gut läuft und auf beidseitiger Interesse das Interesse an einer Beteiligung besteht, beteiligen wir uns auch an diesen Unternehmen.
Aha.
Und bringen sie halt einfach nachhaltig zum Wachsen.
Gut, okay. Die Beteiligung, kann ich mir vorstellen, funktioniert natürlich aufgrund einer sehr guten Analyse, weil ihr steckt ja im Unternehmen drin, fangt schon an, die Prozesse zu optimieren, und wenn ihr dann da Potenzial seht, dann schlagt ihr zu quasi.
Genau, also so wie quasi du auch mit deinen Tattoo-Artists hast, weißt du, du lässt sie ja vielleicht einstellen, vielleicht mieten sie einen Stuhl bei dir und was auch immer. Wenn du halt Talent siehst in einem jungen Artist, wo du weißt, ob er jetzt mit mir ist oder ohne mich ist, er wird sowieso ein großartiger Tattoo-Artist werden. Es ist doch sinnvoll, mich bei ihm frühzeitig zu beteiligen, um zukünftig einfach immer an seinem Erfolg zu partizipieren, weil ich ihn A, reingebracht habe ins Geschäft, aber auch B, entwickelt habe.
Interessant, so wird aus der Unternehmensberatung also quasi eine Investment Group.
Genau, Private Equity ist das, was wir im Grunde genommen so im Kern machen.
Schön, schön. Wisst ihr noch, wie wir uns alle kennengelernt haben, Leute? Das war auch ganz witzig. Mats, erzähl doch mal, wo das
war.
Ja,
das ist eine coole Geschichte. Ich hatte ja den Glück, dass ich eingeladen war von Hai mit so einem Bandit-Trip nach Grief, meine ich?
Crew.
Sagt man Crew?
Ja, Crew.
Crew, okay. Grief, Crew. Yes, da liegt ja die Bandit-Fabrik.
Genau.
Und da haben wir die kennengelernt, Dirk. Auf diese Reise. Das war eine super cool Ding. Das war die erste Mal, dass ich probiert hatte, in Jet zu fliegen. Private Jet.
Ja, war für mich auch das erste Mal, ja.
Und du hast ja schon mehrmals, habe ich schon gesehen, auf deinem Channel. Das ist ja fast tägliches Basis für dich.
Täglich nicht, ja, aber schon ein paar Mal, ja.
Ja, ja, aber guck mal, in deinem Alter ist sehr beeindruckend.
Aber diesmal hast du den Pass dabei.
Ja, das stimmt. Hab meinen Reisepass vergessen, ja.
Aber wir haben das geschafft. Du bist mitgekommen auf dem Flug. Ja, auf jeden Fall war das ein super cooles Erlebnis. Und wir haben ja auch, wir waren in die gleichen Gruppe. Und ja, das war super da. Nur wenn Gregory hier mitguckt, nur essen, ein bisschen mehr essen nächstes Mal.
Auch eine lustige Truppe, ne? Wenn man überlegt, was das für eine zusammengewürfelte Truppe war.
Ja, alle Altersklassen, alles dabei. Ja.
Kennst du ein paar von den anderen noch? Mark Bentley überhaupt solchen Arrangements, wo man sich trifft irgendwie über ein Wochenende und machen Sachen zusammen?
Ja, letztens oder? In München. Mhm. Da habe ich aber absagen müssen, da warst du da, oder?
Ich war in München bei der Premiere von dem neuen Bentley Continental GT. Ja,
habe ich gesehen,
das war ein sehr gutes Event. Die hatten super Essen, Liveband, Riesenparty. Ich habe irgendwann angefangen, die Bentley-Verkäufer, die alle noch mit Schlips und Hemd so sich nicht getraut haben, habe ich die allen immer Whisky gegeben, Whisky. Und auf einmal kamen die Knöpfe auf und dies und das. Und aus meinem Nachnamen wurde mein Vorname und ich bin dann später tatsächlich auch noch im P1 gelandet, in der Disco in München mit den ganzen Bentley-Hamburg-Verkäufern, und meine Frau war mit dabei und wir haben einen schönen Abend gehabt. Also manchmal muss man den Leuten so ein bisschen den Stock aus dem Arsch ziehen.
Ja, super. Ja, man muss sich auch erstmal nicht wohlfühlen mit den anderen. Und erstmal muss man sich ja schon ein bisschen kennenlernen, dann kommt das schon alles.
Ja, ja. Aber es ist schon witzig, wie dann der echte Mensch zum Vorschein kommt manchmal.
Und bist du immer noch bei Benditag oder was fährst du jetzt momentan?
Also ja, ich habe immer noch den GTC.
Ja. Wunderschöne Wagen.
Ja, es ist ein sehr entspanntes Auto für aller Tag. Aber mein Geschäftspartner und ich, David, wir teilen uns halt alles.
Ja.
Wir haben in der Garage jetzt 12 Autos stehen und das, was jemand fahren will aus der Familie, das fährt man halt.
Ja, Hammer.
Das, was da ist, es wird gefahren.
Macht ihr das schon immer so mit dem Teilen oder also seitdem ihr zusammenarbeitet?
Ja, ja. Also wir teilen uns alles außer die Frauen.
Ja, vernünftig.
Sehr vernünftig, ja.
Das heißt also Uhren, Klamotten wahrscheinlich nicht, aber
wenn Uhren, ich sage, ich habe 15 Uhren im Schrank, dann meine ich damit, dass David und ich 15 Uhren im Schrank haben. Wenn ich sage, ich mache X Euro Umsatz, dann meine ich damit, dass wir so viel Umsatz machen.
Ja, ja.
Also wir glauben nicht, also wir finden es einfach viel besser, einfach in einen Topf zu packen und zu sagen, wenn du was brauchst, nimmst du was, wenn ich was brauche, nehme ich was. Und unsere Mentalität war auch immer, dass wir eher wollten, dass es dem anderen besser geht.
Und hat das mal zu Problemen geführt?
Nie, weil ich aufrichtig sage, ich will, dass es Davids Familie besser geht als meiner, und David aufrichtig sagt, wenn das erste Stück Fleisch vergeben wird, sollst du das bekommen, Tarek. Wenn diese Aufrichtigkeit da ist, dass, nein, Bruder, nimm du als erstes, und man das wirklich aus Authentizität macht, dann
das ist wichtig.
Ist es sehr einfach. Wenn du aber es machst, das hatte ich auch früher, Geschäftspartnerschaften, wo jemand sagt, komm Harry, kauf dir mal eine Uhr für 10.000 Euro, damit ich weiß, dass Harry dann sagt, Harry, kauf du dir auch eine für 15. Das merkt man irgendwann. Aber David und mir ist es wirklich so, ich wünsche ihm mehr, als ich mir wünsche.
Und wie lange seid ihr Partner?
Jetzt 6 Jahre.
Ah, okay, dann kennt ihr ihn und das heißt sehr gut.
Ja.
Weil dieses Gespräch, was du da gerade führst, also im Tattoo Fashion, ja, was ich ja schon habe, 15 Jahre, haben wir auch mehrere, wo die sind mehrere Inhabern. Und die machen auch viele verschiedene Sachen. Und da muss ich aber auch sagen, oft ist es auch da so, deswegen habe ich gefragt, wegen die Jahre, 6 Jahre, dann kennt man den dann wie wir gut, in Guten und in Bösen, in Hohen und Tiefen und so weiter. Und ich sage immer, wenn die kommen, mehrere, sage ich, seid ich 100%ig sicher, dass ihr, ne, weil viele, die scheitern ab da. Wenn das kommt, weil sie selber, wenn Geld und Frauen ins Spiel kommt, ne, besonders dann kann
hört der Spaß auf.
Ja, meistens, dann kann das ganz, ganz schön auch, wenn man da nicht ein ordentliches Fundament, also von Firma her auch nicht ordentlich Verträge und sowas gemacht hat, dann kann das ganz, ganz schnell irgendwie und dann der eine meint, der andere meint mehr, dass der andere und dies und das. Deswegen finde ich das super, dass ihr so einen starken Zusammenhalt habt, weil auch nur dadurch zeigt man, dass es auch richtige Freundschaft und auch, dass man das gar nicht zulässt, dass es irgendwie so eine Streitigkeit kommt. Weil man eine gute Kommunikation, ihr könnt mir vorstellen, ihr habt eine sehr gute Kommunikation und ihr unterhaltet euch jeden Tag, oder nicht?
Jeden Tag?
Ja.
Auch in unserer Zigarrenlounge, jeden Abend treffen.
Ja, und so. Das ist einfach so wichtig und deswegen sage ich auch immer, reden wir oft drüber, ist egal, ob das ist in einer Partnerschaft oder Beziehung oder wie auch immer, Kommunikation ist so wichtig, gute Kommunikation. Dadurch, dann nimmst du ja schon vorher, wenn da irgendwie vielleicht ein bisschen Probleme, dann klebt man das schon.
Ja, 100%.
Weil ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie nicht ab und zu, natürlich gibt es auch ab und zu Differenzen und dann muss man das irgendwie klären, das ist ja normal in jeder Sache und
wobei wir uns halt nicht streiten, das muss ich auch dazu sagen. Also wenn der eine sagt A, der andere sagt B, dann setzen wir uns zusammen, evaluieren das und gehen wirklich die Vor- und Nachteile von jedem dem anderen Plan durch.
Ja.
Und wenn wir dann, und irgendwann kommen wir zur gleichen Realisation. Und dann, wenn David dann recht hatte, bin ich nicht traurig, weil ich nicht recht hatte.
Ja, das wäre ja wieder der Ego-Punkt dann. Ja, ne? Das ist, glaube ich, ganz
das
wichtig.
Das muss man weglegen.
Immer in zwischenmenschlichen Beziehungen, wie auch zwischen Frau und Mann und so, dass man da ein bisschen sein Ego im Griff behält. Ne?
Ja.
Sich nicht angegriffen fühlt. Wie viel hat sich dein Alltag und aber auch dein Geschäft verändert durch Social Media und YouTube?
Boah, also verändert Tag und Nacht, ne? Also in Australien habe ich komplett oldschool in Einkaufszentren Leute angelabert, um
Kaltakquise.
Meine
Sales. Kalt.
Ja, das war ja das Kälteste, was du machen kannst. Mhm. Leute wollen Milch und Eier kaufen und du verkaufst den Telefon. Mehr kalt kann es nicht sein. Und heute haben wir halt eine große Social Media Präsenz in unserem Markt. Und Leute sprechen einen an, egal wo man ist. Ich war letztens auf Mallorca und dann spricht mich jemand an, als er meinen Podcast gesehen hat. Und du hast natürlich andere Möglichkeiten, ne? Also es ist Tag und Nacht. Also wir verlassen uns zu 99% auf Social Media.
Ja, das ist eine sehr wichtige Sache, ne, für ein Unternehmen.
100%. Du hast dieselbe Erfahrung gemacht, ne, mit deinem Social Media Account. Hat auch sehr stark dein Leben verändert. Ich wäre auch nicht einmal ansatzweise da, wo ich bin, wenn es das nicht gäbe. Ja. Ist essentiell für uns heute, ne? Ja, ich glaube auch, dass man das vielleicht sogar noch ernster nehmen sollte.
Und ich bin ja oldschool, jetzt denkst du, weil ich bin ja sehr, sehr präsent, was Social Media jetzt betrifft, aber früher war ich ganz, ganz oldschool mit so einer Sache. Mein Vater baut ja Häuser über 55 Jahre und er ist so einer, der sagt, auch wenn ihr ein Bild nehmen über so ein Haus, ich will nicht irgendwo auf ein Social Media passen, ich will mich nicht da posten, sagt, er ist über 70. Und er hat das ja gesagt, guten Maklern und so, habe ich gesagt, aber Papa, und da haben wir nämlich irgendwann, wir haben einen Neubau gebaut, das war 54 Wohnungen in Skanderborg in Dänemark. Und da war eine Wohnung, die konnten wir nicht verkauft kriegen und die Markt konnte nicht verkaufen. Ich sagte, Papa, lass mich doch versuchen ein bisschen. Und dann zeige ich dir nur, wie viel es bringen kann. Und dann haben wir das tatsächlich hinbekommen mit dieser kleinen Video. Ich habe diesen Stick da. Dann habe ich da mit dem Handy ein geiles Video gemacht, ein bisschen zusammengeschnitten auf Cape Cod oder irgendwie so ein Programm und das hat super gelaufen, aber natürlich hat es auch Zeit gedauert.
Und dann ging die Wohnung weg, die vorher nicht wegging.
Ja, genau.
Ja, perfektes Beispiel.
Ja, das war ein super Beispiel. Aber früher, zurück zu mir, früher hatte ich ja auch meine erste, der Instagram, bin ich drauf gekommen, ich glaube, 2013 oder sowas. Und das war die Namen von einem meiner Läden einfach. Das war mein Profil auch. Und dann irgendwann, dann kam ja, und erst bei Corona-Zeit hatte ich das geändert zu meinem richtigen Namen. Weil Freunde wie Harry und mir sagen, Mats, ändert doch, mach doch ein Privatprofil für dich. Und da hatte ich eigentlich fast gar keine Bilder.
Ja, damit du als Personal Brand wächst, weil vorher war es ja benannt nach deinem Tattoo-Studio.
Ja,
und
genau.
Dabei bist du aber halt eine Persönlichkeit und deswegen hatte ich das gesagt.
Ja, genau. Und dann habe ich das dann umrokiert und das hat natürlich
Das ist sehr förderlich.
Ja, für viel, viel gebracht.
Und das Marek genau, macht das sagst, ja genauso. Er hat ja auch nicht nur eine Sales Hacks Website und ein Sales Hacks YouTube, sondern er ist ja Tarek Yoma mit seinem Gesicht bei Instagram. Und das ist ja auch der entscheidende Punkt. Und
ja.
Wenn er nicht gut sprechen könnte oder nicht gut rüberkommen würde oder so, dann würde das ja auch nicht funktionieren. Und ich denke, dass der Aufbau einer Personal Brand heutzutage etwas ist, was dir erstens niemand mehr nehmen kann, wenn du sie erschaffen hast. Das dauert natürlich ein paar Jahre. Und zweitens bildet es einfach Trust und du kannst irgendwann auch Produkte oder Dienstleistungen verkaufen, die du vorher gar nicht verkauft hast. Wie du jetzt auch zum Beispiel umgeswitcht bist auf Seminare, ich auf Coaching. Und wenn man da einfach schon ein Personal Brand am Laufen hat, ist das wie Gold, ne?
Wir haben lustigerweise einen gemeinsamen Kunden, Mats.
Haben wir?
Ja, ich habe gesehen, dass einer meiner Kunden, Levi Hong, auf deinem Seminar war.
Ja, das ist richtig, Levi Hong, ja, genau.
Junge Asiate, auch tätowiert.
Ja, ja, genau.
Ja, der war lustigerweise auch mal bei dir.
Ja.
Und du hast ihn auch in der Betreuung?
Ja, der hat eine Agentur, wächst auch sehr gut.
Was für eine Agentur?
Eine Recruiting-Agentur.
Was heißt eigentlich Agentur?
Agentur ist es eine...
Kann mehrere Sachen sein.
Nein, ein Großteil unserer Kunden haben eine Social-Media-Agentur. Das heißt, sie betreuen mittelständische und Unternehmen und Konzerne.
SMMA.
Das ist so der Urbegriff aus Amerika, beim zum Beispiel der Personalbeschaffung. Ja, oder machen die den Social Media Auftritt oder machen so, die Arbeitgebermarke besser.
So ein bisschen so wie Marc und Stefan. Stefan macht ja auch Rolls-Royce und hat auch Porsche und
große Kundenkarotik. Das ist jetzt eine Videomarketing-Agentur. Einige Leute sind positioniert auf das Thema Personal und schalten halt Werbeanzeigen auf LinkedIn und Facebook für Personal. Wenn jetzt zum Beispiel einen X-Betrieb einen Schweißer sucht, dann schalten sie dafür. Wie so ein Headhunter, nur halt mit Social Media.
Ja, mit Ads. Und Sales Hacks ist auch eine Agentur. Für dich in deiner Definition oder was ist Sales Hacks, wenn du das jetzt so einordnen
würdest? Sales Hacks ist für mich eine Unternehmensberatung mit der Unternehmensbeteiligung hinten dran.
Ja, okay. Ja,
wir kopieren bzw. modellieren uns ein wenig nach dem Y Combinator aus Silicon Valley. Das sind
bitte, das musst du einmal erklären kurz. Was bedeutet das?
Y Combinator ist ein Unternehmen aus Silicon Valley, welche frühzeitig sich an Unternehmern beteiligen, wie zum Beispiel Airbnb. Die haben Stripe mit aufgebaut. Die haben
den richtigen Riecher.
DoorDash, zum Beispiel das Lieferando. Also all diese Unternehmen, die man so kennt, da haben die sich frühzeitig daran beteiligt, weil sie quasi Wissen zur Verfügung gestellt haben, eine Community zur Verfügung gestellt haben und früh, als das Unternehmen noch in seinen Kinderschuhen war, ein Mini-Investment gemacht haben von 500.000 Euro und dann halt eben gewachsen sind. Und wir versuchen dieses Modell so ein bisschen zu adaptieren.
Auch. Seit wann versucht ihr das zu adaptieren? So wie ich es richtig verstanden habe, wir haben ja auch schon ein paar Mal gesprochen, das hattest du noch nicht erwähnt, deswegen gehe ich davon aus, dass ihr das noch nicht so lange so macht. Also die Unternehmensberatung war der Kern, richtig?
Die Unternehmensberatung ist nach wie vor der Kern.
Okay, und wann habt ihr angefangen, dann da jemanden zu sehen, der Potenzial hat und dann habt ihr gesagt, komm, wir kaufen einen Anteil des Unternehmens?
Das ist eine lustige Geschichte, wir haben es eigentlich schon seit 5 Jahren gemacht. Aber erst dieses Jahr realisiert, dass wir...
Was ihr da getan habt?
Was wir gemacht haben.
Mhm.
Also um es zu erklären, wir hatten früher Beratungsleistungen verkauft, Leute haben uns dafür bezahlt, wir haben ein paar Monate mit denen gearbeitet und das war's. Und irgendwann haben wir gesagt, okay, wie können wir Leute langfristig binden? Also es war eine, das nennt man auf Englisch eine Churn-Prevention-Maßnahme. Das heißt, dafür zu sorgen, dass...
Wie heißt das nochmal genau?
Churn-Prevention. Wenn ein Kunde churnt, ist, wenn ein Kunde sozusagen sein Abo beendet.
Ja.
Und eine Churn-Prevention-Maßnahme ist das, was iPhone zum Beispiel macht, indem sie halt nach 3 Jahren ein Update reinsetzen und deine Batterie kaputt machen, damit du ein neues iPhone holst. Oder sie die Infrastruktur von deinem Leben in Anspruch nehmen, sodass von iPhone wegzuwechseln fast unmöglich ist. Und wir haben gesagt, okay, lass uns doch einfach bei dem Unternehmen beteiligen, dann müssen sie uns für immer bezahlen. Als wir dann heute dieses Jahr geguckt haben, haben wir gemerkt, warte mal ganz kurz, diese Unternehmen sind ja währenddessen gewachsen. Das heißt, unser Anteil, den wir uns vor 4 Jahren gesichert haben, der vorher vielleicht 30.000 Euro wert war, ist inzwischen 3,5 Millionen Euro wert in diesem Unternehmen. Und dann haben wir gemerkt, dass die Hälfte bzw. ein größerer Teil unseres Vermögens besteht aus Anteilen, die wir haben an Unternehmen, als tatsächlich an unserem Unternehmen. Und dann haben wir gemerkt, warte mal, wir haben aus Versehen einfach unser Vermögen verdreifacht. Und dann haben wir dieses Jahr gemerkt, okay, weißt du was, das ist eigentlich ein Geschäftsmodell, was bereits existiert. Wir haben es nur durch Zufall gemacht und haben gesagt, lass uns darauf weiter fokussieren und junge, erfolgreiche Unternehmer früh binden.
Und wie kompliziert ist der Erwerb von diesen Unternehmensanteilen und in welcher Struktur läuft das ab? Also in Form einer GmbH und dann eines Gesellschafterparts oder wie wird der Unternehmenswert berechnet, sodass ein fairer Preis entsteht und auch die neue Evaluation, wenn das Unternehmen dann im Wert gewachsen ist?
Nun, wenn ich mich an Zeitpunkt X, also an Zeitpunkt X ist heute der 16.12.2024, bei dir beteilige, dann wird es eine Unternehmensevaluation geben. Und die Art und Weise,
wie. Die macht wer?
Die macht ein externer Wirtschaftsprüfer.
Mhm.
So. Das Wichtige ist halt, es gibt halt, wenn du und ich vorher schon gearbeitet haben, Harry jetzt zum Beispiel, und wir dein Unternehmen auf 100.000 Euro gebracht haben, Monatsumsatz, als Beispiel, dann kann ich ja auf viele verschiedene Art und Weisen bezahlen für den Unternehmenswert, den du mir verkaufen möchtest. Mit
Leistung.
Mit Leistung, mit Wissen, mit Netzwerk, mit Infrastruktur.
Oder mit Geld.
Oder mit Geld. Das heißt, wir präferieren es, immer eine Kombination aus dem zu machen, weil wir uns nicht als Investor sehen, sondern wir uns quasi sehen als Geschäftspartner.
Das heißt, ihr zahlt weniger und gebt aber eben mehr als Geld.
Wir zahlen am Ende des Tages deutlich mehr als nur Geld. Der Wert, den wir mitbringen, ist halt, Geschäftspartner zu sein. Ein einfaches Beispiel zu nennen. Ich habe mich gerade an einer Door-to-Door-Vertriebsfirma beteiligt. Die machen, das ist eine Agentur, eine Vertriebsagentur, und die generieren Anfragen für einen Solarbetrieb. Den Vorteil, den ich mit reingebracht habe, ist, durch mein Netzwerk konnte ich für die ein Event organisieren mit Jordan Belfort, dem Wolf of Wall Street. Welches natürlich deutlich günstiger ausgefallen ist, fast viermal so günstiger, weil ich bereits den Draht habe zu Jordan Belfort. Das heißt, solche Benefits mit einzubringen als Geschäftspartner ist halt auch unser Part, welches dieses Unternehmen zum Wachsen bringt.
Ja, durch deine Kontakte.
Genau.
Ja.
Kontakte, Wissen, Infrastruktur, das sind alles Dinge, die wir bereitstellen.
Entschuldigung. Das ist auch eine coole Geschichte. Erzähl mal die Geschichte von Belfort. Wie bist du überhaupt mit ihm in Gespräch gekommen? Wie bist du überhaupt dahin gekommen? Weil du hast ja schon mehrere Events mit ihm gemacht. Du hast auch erzählt, fand ich auch sehr spannend, wenn wir auf die Bentley-Trip war, dass du machst mit ihm, was heißt auf Deutsch, Vorlesung, Seminare,
ja.
Ja, Seminare. Und dann durch euch konnte man dann einen Platz bei ihm kaufen und seine ganzen Geschichten hören und ihm Fragen stellen. Und wie kam das überhaupt dazu?
Also den Film kennt ja jeder, Wolf of Wall Street. Ne? 2013 ist da rausgekommen, 2017 habe ich Jordan das erste Mal in Australien gesehen. Der hat ja zwischenzeitlich in Australien gewohnt. Da habe ich ihn dann kennengelernt. Ich war einfacher Teilnehmer von seinem Seminar, aber habe dann versucht, einen Draht zu ihm aufzubauen und habe dann gesagt, weißt du, Jordan wird sich nicht für mich interessieren. Ich gehe mal zu seinem Geschäftsführer, den gerade keiner anlabert. Habe dann den Matt Hirschberg, das ist sein President, kennengelernt. Einfach nur mit ihm gesprochen. Und bin dann irgendwie im Kopf geblieben, weil dann fünf Jahre später, 2022, habe ich das erste Mal dann eine Anfrage dahin geschickt und gesagt, hey, wir haben uns in Australien getroffen, ich würde euch ganz gern buchen. Und so ist unser erstes Event entstanden in Monaco. Übrigens habe ich dafür viel zu viel Geld bezahlt. Ich bin fast pleite gegangen an dem Event, beziehungsweise wir, weil wir alle Fehler gemacht haben, die man machen kann in so einer Vertragsverhandlung.
Ja.
Das heißt, wir haben dann einfach overpaid. Da war zum Beispiel drin im Vertrag, wir sind responsible für den Travel. Und ich gucke, okay, First-Class-Tickets sind im schlimmsten Fall 10.000 Euro. Sondern kriegen wir 36 Stunden vor Beginn des Seminars eine Rechnung für 48.000 US-Dollar.
Was, jetzt Private dann, Jet. Das wäre ja Private Jet natürlich. Das,
ach so.
Ja,
Und das Hotelzimmer war natürlich auch nicht die Junior Suite. Ja,
dieses Hotelzimmer haben wir dann, weil es stand, wir müssen ein Hotelzimmer buchen. Und dann denkst du halt, okay, Hotel de Paris, das beste Hotel in Monte Carlo, eins der besten der Welt. Da reicht ja sicherlich.
Also ist schon hoch angesetzt.
Auch also das Zimmer kostete 2.000 Euro die Nacht.
Ja.
Das ist ein Junior Suite. Und dann kriegen wir eine Nachricht, nein, wir kommen nicht, außer wir kriegen die Suite. Und die kostet halt nicht 2 die Nacht, sondern 8 die Nacht. Und dann hast du halt eine Kreditkarte hinterlegt für sein Essen, weil du denkst dir so, okay, er will mal Roomservice bestellen. Denkst, okay, in 4 Tagen gibt er vielleicht 1.000 Euro aus. Nein, die Roomservice-Rechnung waren dann halt mal eben 9.500 Euro.
Was, für wie viele Tage?
Für 2 Tage.
Was denn?
Das heißt, du hast overall einfach, weil du unerfahren bist. Du bist
jung, ja.
Unerfahren und du denkst halt, okay.
Sehr lehrreich, die Geschichte, ne?
Wenn ich das bin, dann bin ich nicht so.
Nee, aber manche Menschen sind so, ja.
Also er hat quasi, Zerak nicht nur die Hand genommen, der hat die ganze Körper und auch ein bisschen von dem Boden, wo jetzt da drauf steht. Aber da gibt immer was Positives in der Negativistag. Du hast geile Erlebnisse gehabt, garantiert in Monaco. Du hast viel dabei gelernt. Mein Vater sagt immer so mir. Was du ja auch nicht tust. Man darf ja nicht weinen über ein bisschen gespilltes Milch. Du hast da ein cooles Erlebnis gehabt, in ein sehr junges Alter und viel, viel, viel gelernt. Also das würde nicht weiter passieren, wenn du irgendwie einbuchst.
Ja, und ich meine, guck mal, wenn man es jetzt mal rational sieht, jetzt kann ich diese Erfahrungen nutzen, um mich ja an Unternehmen zu beteiligen. Und sie sehen das als Grund, weshalb sie mir unter anderem auch Anteile an ihrem Unternehmen geben. Also hätte ich dieses Erlebnis nicht gehabt, hätte ich nicht die Erfahrungen und würde jetzt nicht derjenige sein können, der sagt, hey, ich mache jetzt die Verhandlungen für dich, wenn es um das und das geht. Also
100%. Du sorgst für quasi, das ist auch das Gleiche, was ich auch, eine von den Sachen, was ich mag, mit Tattoo Fashion, da spare ich den auch für sehr viele Fehler. Ne? Viele Leute, keine Ahnung von Tattoo-Studie, denken, ach, das ist... Die kommen so ein bisschen unter auf diesem Geschäft und die wissen gar nicht, was man da, wie viel man damit machen kann.
Ja,
aber ein Tattoo-Studio einfach aufzumachen, ist nicht leicht. Ich habe alle Fehler gemacht in der Burg damals. Ich war nur ein junger Busch und habe viele Fehler gemacht. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Auf jeden Fall sorge ich dafür, wenn eine Zettelfashion reinkommt. Hi, sagt das super perfekt bei seinen Seminare und was er da gemacht hat und auch beim Coaching. Wo er sagt, derjenige, der gerne Tätowierer werden will, wo es als Beispiel Harry 8 Jahre gedauert hat, kann er derjenige helfen, das vielleicht zu schaffen, wenn er auch ein bisschen Talent und so weiter dabei hat, in 2 Jahren. Und das ist das, was ich auch gesehen habe mit den Tattoo Fashion Leute, sage ich. Ich sorge dafür, dass sie nicht steht, da wo ich gestanden hat. Denn ihr könnt eigentlich nur Erfolg haben. Und das ist ja, als Beispiel Harry und ich, wir wollen gerne einen buchen. Dann kommen wir zu dir als Beispiel, dann sagst du, okay, wir machen eine XX, dass du uns hilfst. Du guckst die Verträge durch, sag Jungs, nee, das und das, das muss ich drauf achten, das und das, das muss ich drauf achten. Dann würden wir nicht enden in die gleiche Suppe, so wie du da in Monaco.
Ich glaube, bei euch hat er sich auch nicht getraut, das zu machen. Ich glaube, das wäre schon unangenehmer gewesen. Aber er hat halt 36 Stunden vorher gesagt, ich bin gerade noch in Amerika, wenn ihr jetzt nicht sofort überweist und ich Bestätigung bekomme, dann komme ich nicht. So. Ja. Also es war schon so. Und
dann wäre der Schaden ja noch viel größer gewesen.
Ja klar, weil du Kunden hast, die anreisen, die erwarten.
Ja, du hast auch Werbung damit gemacht, man will ja auch nicht Gesicht verlieren.
Es ist halt peinlich und dann musst du einen sauren Apfel beißen. Dann haben wir an dem Event gute 350.000 Euro verloren.
Was echt?
Gutes Lehrgeld.
Gutes Lehrgeld.
Tarek, bei dieser ganzen Rundum-Thematik der Vereinbarung quasi von solchen schon sehr drückenden Events, also vom Druckfaktor, den man spürt, und der Leitung des Unternehmens und auch dem Ausgleich mit der Familie oder dem Privatleben. Wie wichtig ist für dich Sport in diesem ganzen Gesamtbild?
Also ich muss sagen, Sport und Gott sind die zwei wichtigsten Komponenten, was meinen Erfolg betrifft. Immer wenn ich mich davon wegwende, weil ich denke, okay, ich muss mich mehr auf Business fokussieren, bricht das Business nach und nach ein. Es ist immer ganz
paradox. Bitte alle merken.
Das war ein guter Satz.
Nee, also ernsthaft,
würde ich so unterschreiben.
Manchmal denkt man so, man wird so arrogant, denkt sich so, nein,
ja, ja. Lässt ein Gebet aus, weil man ist auch schon müde und so, und oder man lässt das Training draußen.
Nee, ich muss heute noch zu diesem Meeting, weil sonst, ich muss die Miete jetzt zahlen. Komm, Gott beiseite, Sport beiseite. Und dann kriegst du halt die Rechnung hinten rum. Und das ist das, was mir aufgefallen ist, ist mein Anker. Mein Anker ist das Gebet und mein Zieleheft, dass ich meine Ziele aufschreibe, dass ich weiß, was ich tue, weil das vergisst man auch. Arroganz, meistens Leute denken, ich brauche kein Zieleheft. Was bin ich denn, ein kleines Kind mit Hausaufgabenheft? Nein, du brauchst ein Zieleheft. Du bist wie der Kompass von dem Schiff und du brauchst den Sport. Ich bin nicht so fleißig wie ihr. Ich mache einmal am Tag eine halbe 45 Minuten. Ja, ich mache einen Körperteil, eine Körperpartie, 16 Sätze nach Hause.
Ich will dich jetzt nicht unterbrechen, aber einer von deinen Folgen auf YouTube, was ihr gesehen habt, das kann ich auch alle empfehlen. Das sind sehr, sehr coole, besonders den mit Suna, aber da kommen wir gleich dran. Aber ich habe auch in einer deiner Folgen gesehen, da hattest du einen sehr langen Arbeitstag und da war das schon hart für dich. Da saßt du vorne und dann hat zu uns gesprochen und dann sagst du, oh, soll ich jetzt Sport machen oder nicht? Und das, du hattest schon, ich glaube, den Abend hast du den verlässt, der Sport. Da hattest
ja,
du
ja, Sport. Ja.
Aber da warst du auch sehr traurig drüber. Ja. Ah, scheiße. Ich habe nicht.
Ja, aber es war cool, das zu zeigen.
Ja, das, ja, ja, das war ja, auf jeden Fall sympathisch. Ja, ja. Ja. Und ich kenne genau die gleiche, also wo du da gesitzt hast, muss ich auch ein bisschen schmusen, weil da wusste ich nämlich ganz genau, da, man kennt ja, man sitzt da. Oh, ja.
Ich habe einmal mich ganz kurz im Fitnessstudio in der Umkleide, ist ein tolles, luxuriöses Fitnessstudio, was sehr ruhig ist. Ganz kurz dachte ich mir, ich lege mich nur ganz kurz auf die Bank, so nachdem ich mein Trainings-T-Shirt angezogen hatte.
Hast du eingeschlafen?
Und dann bin ich wieder aufgewacht und bin ich zur Arbeit gefahren. Ich habe gar nicht trainiert. Aber es ist mir auch nie wieder passiert seitdem. Jetzt habe ich den Kaffee ja für mich entdeckt und deswegen geht das. Wie ist es für dich? Ist es auch etwas, um Stress und Druck abzubauen? Oder ist es einfach nur für dich, für den geregelten Tagesablauf? Was bringt dir der Sport de facto?
Es ist dieser Anker, weißt du. 100 Kilo auf der Bank sind 100 Kilo auf der Bank.
Ja.
Es ändert sich nicht. Das Leben geht auf, ab, links, rechts, happy, deppy, gutes Wetter, schlechtes Wetter. Aber es ist dieser Anker, wo mich die Realität wieder packt und wo ich mich so ein bisschen an einer Konstante messen kann, die sich nicht ändert. So im Geschäftsbereich.
So wie auch eine Religion zum Beispiel. Ja. Genau.
Und im Geschäftsbereich, je erfolgreicher du wirst, desto mehr kannst du zu Arroganz neigen. Weißt du, du hast ein schöneres Auto, schönere Umstände und die Leute fangen dir an, deine Trompete zu blasen und du hebst ein bisschen ab. Aber wenn du deinen Sport vernachlässigst, die 100 Kilo werden nicht auf einmal netter zu dir, nur weil du reicher bist. Die 100 Kilo bleiben die 100 Kilo. Und wenn du nicht gut zu denen warst, dann werden sie dir den Arsch versohlen. So, weißt du, was ich meine? Dann fühlen sie auf einmal 100 Kilo an, wie sonst was, und dann fühlst du dich wieder peinlich. So, weißt du? Und das ist das für mich. Also es ist für mich dieses, egal wie reich du bist, es gibt einfach Dinge, da musst du, die Physis ist etwas, was du nicht bezahlen kannst mit Geld. Und ich finde, wenn ich Leute sehe, die sehr erfolgreich sind und das sagen, ah, ich weiß, ich bin so reich, ich brauche keinen Sport, ich bin fett, aber dafür bin ich reich,
Das ist kurz gedacht.
Sehr schwaches Statement.
Ja.
Sehr schwaches Statement.
Ja, es ist außerdem auch dann eine Disbalance, ja. Also der auf der einen Seite erheblicher Erfolg im Geschäft und dann auf der anderen Seite maximal ablosen, wenn es um körperliche Fitness geht. Das ist einfach kein rundes Bild. Das Leben besteht aus mehr als nur Geschäft und Finanzen und alle Lebensbereiche müssen abgedeckt sein, meiner Meinung nach, und einigermaßen in Balance sein.
Ja, und ich finde auch halt, Sport macht dann auch einfach, dass man einen viel besseren Kopf hat.
Ja.
Man ist besser gelaunt. Und wenn du jetzt deinen Rhythmus hast mit Sport, wann magst du am liebsten trainieren? Morgens oder gehst du abends auch?
Dann, wenn das Studio leer ist. Also entweder nachts.
Okay.
Oder dann, wenn alle bei der Arbeit sind.
So, da gibt es auch Studios hier in Hamburg, wo da auch 24 Stunden wurde.
Ja, hier in Altona, das McFit.
Ja, okay.
John Reed in Altona.
Okay.
Ich wohne ja hier um die Ecke. Das heißt, da gehe ich manchmal um 2 Uhr nachts hin.
Ja, super.
Oder halt so gegen Mittag 13 Uhr.
Dann habe ich auch ein anderes ganz, ganz spannendes Sache gehört von Harry, weil ihr wart ja schon ein bisschen in Kontakt. 6 Uhr gehst du schlafen erst, oder wie habe ich das richtig verstanden? 6 Uhr, dann schlafst du immer 6 Stunden, so bis Mittag. Also deine Rhythmus auch nachts, das heißt, du arbeitest auch, also dann machst du deinen Sport und deine freien Sachen, oder wie?
Ich gehe irgendwann zwischen 5 und 6 Uhr, 6.30 Uhr schlafen, ja.
Warum?
Okay. Was machst du nachts, die Stunden?
Ich arbeite dann.
Oh, arbeite, ja, okay. Da machst du gerne die Ruhe. Ich bin auch gar nicht liebe, die Ruhe in der Nacht.
Ja, ich komme
da wird man nicht gesteuert von Dingsbums, aber ich muss auch, für das, was ich tue, muss ich auch leider sehr früh aufstehen. Oft so, dass mit diesem Nacktaul-Ding, das würde nicht gut passen in meinem Alltag. Aber Hayat mir das, wusste ich so, was macht der? Und ja, okay.
Ja, ich mache nachts kreative Arbeit. Der Grund für meinen Schlafrhythmus liegt eher in meiner Kindheit, weil meine Eltern sich immer nachts gestritten haben und ich dann halt nachts wach war, um zu gucken, um dazwischen zu gehen, falls irgendwas passiert. Das war so, seitdem ich 8 Jahre alt bin. Und hat sich dann halt 8 Jahre gezogen bis zu deren Scheidung. Und dann war das für mich einfach ein Rhythmus. Ich kriege dann auch immer einen erhöhten Puls, Adrenalin ab 23 Uhr. Und egal, wie ich vorher geschlafen habe, nach 23 Uhr geht gar nichts mehr. Da musste ich dann wach bleiben bis um 5 und 6.
Okay.
So hat sich das eingebrannt, ja? Erstaunlich.
Und jetzt nutze ich das heute, weil heute habe ich Mitarbeiter, die den Tagesgeschäft leiten.
Ja.
Und ich mache dann halt die kreative, strategische Arbeit nachts.
Meine nächste Frage, die habe ich auch heute Harry gefragt. Erzähl mal bitte eine typische Montag für dich, Stunde für Stunde. Ich konnte mir sehr vorstellen, dass genau wie Harry und ich auch, dass du hast einen sehr strukturierten Alltag. Kannst du so uns erklären, wie dein Montag typisch aussieht, von wenn du aufstehst um 12 Uhr Mittag?
Ja, Mats, das wird vielleicht dich und die Zuschauer überraschen, aber ich muss dich da enttäuschen. Ich bin tatsächlich gar nicht so strukturiert. Also ich bin eher umgekehrt. Ich lösche alles in meinem Kalender an Termin und habe die Anker. Also ich habe das Gebet und den Sport und den Rest des Tages lasse ich mir den Tag frei, weil die Termine kommen sowieso bei mir rein. Ich habe sowieso dann hier ein Meeting, da ein Meeting und so weiter und so fort. Das heißt,
der eine so mehr oder weniger spontan kommen die dann rein.
Genau.
Ist das einfach normal in der Woche oder Montag reden wir von irgendwas?
Grundsätzlich. Ich bin eher jetzt momentan an der Phase in meinem Unternehmen, wo ich wie so ein Allrounder bin. Ja, ich bin dann halt eben mal beim Anwalt, dann bei der Bank, dann Marketing-Meetings, dann bestimmte Kunden betreffen, dann beim Steuerberater. Es ist dann halt eher so etwas wie, es kommt darauf an, was gerade in diesem Unternehmen passiert. Mein Vertriebsleiter, der hat eben diesen Tag. Weißt du, mein Marketingleiter hat diesen Tag. David und ich sind eher sehr, sehr sprunghaft, wie das Pferd auf dem Schachbrett, weißt du? Wir sind sehr flexibel. Deswegen, das Einzige, was sich immer wieder wiederholt, ist das Gebet und der Sport. Das wiederholt sich die ganze Zeit.
Und da hast du aber dann eben die Konstante. Und genau das ist wichtig zu betonen, weil es wäre jetzt auch eine falsche Message, wenn das jemand falsch verstehen würde und dann eben denken würde, du lebst in den Tag hinein.
Nein, vergiss, also wichtig, wenn man jetzt zurückspult an den Punkt, wo ich 5 Mitarbeiter hatte oder 10, dann war es 5 Uhr morgens aufstehen, dann wenn es ging, dann ins Gym, dann arbeiten, den Vormittag waren dann Sales, Mittagspause, nachmittags war Kundenberatung, abends war dann Treffen mit Geschäftspartner, 23 Uhr schlafen, morgens wieder aufstehen. Jetzt gerade bin ich aber nicht im Operator-Mode, ich bin jetzt eher so ein bisschen raus, deswegen ist mein Tag sehr voll. Es ist nicht so, als wenn ich einfach aufstehe und dann mal sehen, was passiert jetzt in meinem Leben, aber der wechselt sich halt jeden Tag. Das ist halt das Ding.
Sehr spannend.
Genießt du das? Ist das besser für dich so?
Man muss sagen, ich habe lange mit Imposter-Syndrom gekämpft.
Was bedeutet das?
Imposter-Syndrom, dieses, ich weiß nicht, wie man es auf Deutsch sagt.
Ja, oder beschreibe die.
Ein Imposter ist jemand, Hochstapler-Syndrom. Ich habe jetzt dieses Jahr sehr stark mit dem Hochstapler-Syndrom gekämpft, weil ich...
Wie äußert sich das?
Kennst du das Gefühl, wenn man das Gefühl hat, dass man irgendwie sehr gut dasteht im Leben, aber nicht genug dafür tut?
Nein.
Nee, kennst du nicht. Das ist das Hochstapler-Syndrom, ist dieses...
Man kommt sich selber dann so vor.
Habe ich es verdient, in dieser Position überhaupt zu sein? Habe ich es überhaupt verdient?
Okay, aber das wundert mich, dass du das sagst, weil eben diese Konstanten, wie das Gebet und das Training, sind schon eine Berechtigung für vieles. Also eine eiserne Disziplin in Religion und Sport und dann dazu vielleicht noch Ernährung und immer Zuverlässigkeit und so ist schon, reicht schon für mich, um zu wissen, damit habe ich schon alles Mögliche verdient. Also das ist schon eine Leistung, finde ich. Deswegen kann ich es bei dir nicht nachvollziehen. Aber vielleicht hilft dir es auch, dass ich dir das so sage, weil das ist schon eine sehr stabile Leistung. Da einfach konstant den Sport und das Gebet zu verfolgen, komme was wolle, egal wie die Lage ist. Und das berechtigt dich schon zu sehr, sehr viel. Damit macht man schon sehr viel richtig. Aber sprich weiter, ich wollte dich auch nicht unterbrechen.
Nee, alles gut. Es war halt die Wandlung, weißt du. Ich war halt die ersten 7 Jahre von Unternehmertum in dieser Hardcore. Morgens aufstehen, arbeiten den ganzen Tag, Sport, nach Hause. Und du hast quasi keine freie Minute. Das heißt, so war der Come-up. Und dann habe ich irgendwann realisiert, warte mal ganz kurz, ich habe jetzt einen Vertriebsleiter. Der leitet ein Vertriebsteam, welche 2-3 Millionen im Monat für mich abschließen. Ich habe ein Kundenberatungsteam, welche die Beratungsgespräche machen. Ich habe ein Backoffice, welches die Rechnungen verschickt und alles organisiert. Ich habe das. Da habe ich irgendwann so eine Phase gehabt, wo ich mich da quasi dazu gezwungen habe, mit denen die Aufgaben zu machen. Habe ich gemerkt, das ist doch gar nicht mehr meine Aufgabe. Und dann kam dieser Punkt, wo ich auf einmal nichts mehr zu tun hatte, aber mehr Geld verdient habe als je zuvor. Weißt du, was ich meine? Und das war der Bruch in meinem Gehirn, weil ich immer Produktivität gleichgesetzt habe mit, also nee, beschäftigt sein mit produktiv sein gleichgesetzt habe. Und dann musste das Thema produktiv sein für mich eine neue Bedeutung annehmen, nämlich strategisch die schlauesten Züge zu machen. Weißt du, der General oder der König kann ja ein erfolgreicher König sein, wenn er aber trotzdem nicht auf dem Schlachtfeld ist. Es gab Könige, die auf dem Schlachtfeld waren, wie Alexander der Große, aber es gab auch Könige, die mit die größten Reiche regiert haben, aber noch nie in ihrem Leben auf dem Schlachtfeld waren. Warum? Weil sie einfach die Strategen waren, die die Schachzüge gemacht haben und das hat sie trotzdem erfolgreich gemacht. Und das war für mich so das Ding, wo ich gemerkt habe, okay, meine Rolle hat sich gewechselt. Ich bin nicht mehr der Spieler auf dem Spielfeld, der die Tore schießt. Ich bin der Trainer an der Seitenlinie. Weißt du, was ich meine?
Ja gut, diesen Umschwung im Kopf hinzukriegen, dauert natürlich ein bisschen. Das kann ich verstehen. Ich kann mir auch vorstellen, dass da vielleicht auch eine Sorge mit reinspielte, dass deine Mitarbeiter vielleicht dich dann weniger sehen und du das Gefühl hast, als Chef musst du mehr da sein und so. Das ist natürlich auch so ein Ding, was ich mir jetzt vorstellen
könnte,
was
damit reinspielt. Ne? Ja, das glaube ich auch, das kennt jeder Unternehmer. Man kann ja auch nicht so anfangen so mit dem Rhythmus, was du jetzt hast. Das hast du dir ja auch hochgearbeitet, dass du selber jetzt entscheiden kannst. Du kannst ja selber jetzt entscheiden, wie dein Tag laufen soll. Du kannst selber entscheiden, wann gehst du ins Bett, wann stehst du auf. Weil du legst quasi die Termine vor. Ist einfach so.
Genau.
Du bist der Chef, da hast du hart für gearbeitet, wie du selber sagst, sehr viele Jahre, bist du sehr früh aufgestanden. Und jetzt hast du, du machst ja immer noch alle deine Sachen, aber du hast jetzt quasi, und ich glaube auch, das ist ja eine der guten Sachen, selbstständig zu sein, auf jeden Fall, wenn man da hinzugekommen hat, dass man selber entscheiden kann, wie man seinen Tag gern verplanen will. Und wenn man gerade ein neues Unternehmen aufgemacht hat, kann man das nicht. Das komplett, auf jeden Fall kann man nichts sagen. Ich will bis 1 oder 2 Uhr schlafen, weil das alles läuft ja auch von morgens los. Und irgendwann, wie du selber sagst, hast du Leute, die diesen ganzen Sachen mag, was du früher vormittags und früh morgens gemacht hast. Und
ist aber auch, ne? Also muss ich auch sagen, es ist halt auch für viele Selbstständige ist das dann auch schwierig. Und das ist dann auch für sie eine Schwierigkeit, weil sie dann quasi in der Position sind, wo sie quasi sich operativ rausziehen können. Aber weil sie so einen Kontrollwahn haben, weil sie nur, sie sind gewohnt, habe ich Kontrolle, läuft's gut. So.
Ja, und sie sind es auch gewohnt, alles selbst zu machen, weil sie halt selbstständig sind. Ja.
Genau. Ich bin auch richtig Control-Freak.
Und dieses sich rausziehen und zu merken, ey, mein Team kriegt's auch ohne mich hin und ich kann währenddessen andere Sachen machen, das ist ja auch eine Herausforderung, wo die meisten Leute denken, was beschwerst du dich eigentlich? Du hast ein Team, welches alles macht.
Ja, aber die stecken nicht in der Haut, natürlich.
Aber
es sind halt auch Emotionen einfach da mit drin. Es ist dann nicht immer alles so rational zu beurteilen und einfach zu sagen, halt eben, ja, du musst jetzt weniger machen, freu dich doch, aber für den Betroffenen ist es vielleicht anders. Okay, ich habe verstanden jetzt, was das Imposter-Syndrom bedeutet. Kann ich mir vorstellen, dass es dann bei vielen Unternehmen
Wie sagt man das
ausprünglich? Imposter-Syndrom, also Hochstapler-Syndrom. Damit ist halt quasi gemeint, dass man sich selber dann vielleicht wie ein Hochstapler vorkommt, weil man in einer Situation ist, wo alles super läuft, es funktioniert alles top, man macht in dem Moment aber weniger und dann fängt man an, sich zu fragen, habe ich das überhaupt verdient oder mache ich überhaupt genug, um das alles zu bekommen? Dabei ist die ganze Vorarbeit ja geleistet worden. Und das ist auch vielleicht etwas, was man in dem Moment außer Augen lässt, weil man die Vergangenheit generell gerne mal vergisst und immer sowieso nur an die Zukunft denkt, wenn man ambitionierter Mann ist.
Aber ich denke auch, vielleicht ist das auch ein bisschen eine Gabe. Vielleicht hast du das auch gebracht, diesem Syndrom auch ein bisschen dir gebracht, so wo du heute bist. Weil da hast du auch immer vielleicht noch härter gearbeitet. Oder sehe ich das falsch?
Doch, klar, du versuchst dagegen anzukämpfen. Ja, 100%. Ja,
genau. Ja. Weil ich jetzt beispielsweise, ich habe ja hoch OCD. Das weiß ihr beide, was ist, OCD, ne?
Ja.
Und das habe ich, ist besser geworden, seit er älter geworden ist, aber...
Das hatten wir ja eben mit der blauen Bordüre vom Regiestuhl hier, das Thema.
Ja, genau, OCD. Das ist auch ein gutes Thema, das OCD gibt es ja in viele verschiedene Arten, aber ich bin, also was einfach, die gerade stehen und sehr, da muss reinigt werden, die Überblick haben, diese Kontrolle, was wir auch gerade darüber gesprochen haben, da habe ich auch sehr, sehr schwer mit. Weil man einfach früher, wenn man ein Jungbusch war und hat angefangen, hat man alles selber gemacht, wie Harry sagte, und auf einmal muss man die auch irgendwann lernen einfach. Man schafft ja auch viel mehr, wenn man mehr Leute, irgendwann kommst du ja so an einen Punkt, das kannst du ja nicht alleine machen, musst du ja mehrere Leute, oder dann kannst du die gerne nicht vergrößern. Und dann muss man ja auch lernen, diese Kontrolle zu lassen und einfach zu vertrauen in derjenige, der neben dir steht, dass er auch seinen Job richtig macht.
Ja. Ich würde gerne nochmal einen Schritt zurückgehen, weil die Dimension, auf der wir gerade sprechen, ist, glaube ich, für viele Zuschauer weit weg. Und um wieder ein bisschen näher zur Basis zu kommen, nochmal diese Geschichte von Australien. Ja, du bist da also hingekommen als junger Bursche, nur mit Abi, wenig Erfahrung. Und hast dann angefangen, Telekommunikationsverträge zu verkaufen. Und dann hattest du auf einmal Mitarbeiter und ein Team. Firmengründungen in einem fremden Land. Wie kam das?
Ich hatte Mentoren. Das muss ich auch dazu sagen. Es war jetzt nicht so, dass ich da angekommen bin.
Wie hast du da kennengelernt?
Ja, es ist jetzt nicht so, dass ich angekommen bin, meine Tasche abgelegt habe und dann bin ich zum Amt gelaufen und habe gesagt, Jungs, ich will jetzt hier. Und dann hatte ich den Klienten, sondern es war, ich war mit einem Strukturvertrieb gearbeitet. Ja, Credico ist einer der größten Direktvertriebsunternehmen der Welt. Machen knapp eine Milliarde Innenumsatz, haben in 4 Kontinenten Offices. Das heißt, die waren gerade in Australien mit einem Office und haben die Kampagne für Woolworths gemacht. Woolworths.
Diese Supermarktkette.
Supermarktkette.
Ja, der Riesenmarkt ist das.
Genau, ist der größte Arbeitgeber auf der südlichen Hemisphäre, Woolworths. Und Woolworths hat im Grunde genommen eine Kampagne gemacht, die hieß Woolworths Mobile. Sowas wie, als wenn, wie wenn Edeka jetzt sagt, wir wollen Edeka
Aldi Talk.
Wie Aldi Talk, genau. Und ich war sozusagen, ich habe mich beworben bei der Firma, die den Auftrag bekommen hat von Aldi, Aldi Talk vor deren Einkaufszentren zu verkaufen. Das war das. Und ich war einfach nur ein 18-jähriger Junge, der eine Anzeige gesehen hat auf Stepstone, wo drauf stand, was steht da nochmal drauf? Event Marketing Specialist. Und ich dachte, das hat sich klug angehört. Hat sich besser angehört als Bauarbeiter. Oder
auf jeden Fall.
Oder Früchte pflücken.
Oder ne? Kellner.
Oder Plantage, Food Picking.
Und dann habe ich gesagt, weißt du was? Nein, ich bin Event Marketing Specialist. Ich bin kein Kellner. Und dann habe ich mich dort beworben. Meine Freunde haben sich alle andere Jobs gesucht.
Ananasfarm.
Ja, und dann haben mich gefragt, was willst du werden? Was willst du machen? Haben die sehr smart gemacht. Ich gesagt, ich will Milliardär werden. Dann haben die gesagt, bist du schon Millionär? Ich sag, nee. Meinten die, okay, wir können dir mit dem zweiten Part helfen, Millionär werden. Milliardär nicht, aber mit dem ersten zumindest mal. Und ich sag, okay, erzähl mal. Dann haben die gesagt, erst fängst du an zu verkaufen, du hättest diese Quoten. Sobald du diese Quoten hast, wirst du anfangen, deinen ersten Mitarbeiter auszubilden, wovon du einen Teilbetrag verdienst.
In dem Moment hast du schon eine Firma oder bist angestellt
und
hast Angestellte
unter dir? Und erhältst sozusagen ein Kickback von deiner Teamprovision.
Mhm.
Sobald du einen Innenumsatz hast von, das war damals 300.000 australische Dollar, was so ungefähr 200.000 Euro sind pro Monat, kannst du dann...
Mit Mobilfunkverträgen oder mit dem Verkauf von Handys?
Nee, Mobilfunkverträge.
Okay, und der Mobilfunkvertrag kostet wahrscheinlich so wie hier 50 Euro im Monat oder was?
Der kleinste kostete 35 australische Dollar, der mittlere 50 und der große 90.
Da muss man ja schon ein, zwei Verträge verkaufen, auf die Summe zu
kommen. Ja, also du musst dir vorstellen, wenn du 50 Dollar Vertrag hast, war das für den Auftraggeber, Woolworths Mobile, 1200 Dollar Vertragsvolumen.
Okay. So wurde es gerechnet.
2 Jahre.
Ja, okay, verstehe.
So, und das bedeutet, dass die im Schnitt.
Und das dann halt mal 300 zum Beispiel. Und dann
du kriegst halt dann von diesen 1200 Dollar kriegst du 250 australische Dollar als Auftragnehmer und die gibst du einen Teil davon, die Provision von deinen Vertrieblern. So, das heißt, der Innenumsatz von mir musste 300.000 Dollar erreichen und dann durfte ich mein eigenes Office aufmachen und wurde dann auch Auftragnehmer. Und dann war ich sozusagen Auftragausüber von Woolworths Mobile.
Und ganz kurz noch, diese Verträge sind alle nur entstanden face-to-face auf der Straße oder in der Mall,
ja.
Nicht online, ja. Nicht mehrere Verträge auf einmal an eine Firma, sondern face-to-face am Stand.
Das war hardcore. Also ein Meter mal ein Meter Stand, ungefähr 1,50 Meter hoch, drei Telefone hier, drei Telefone da. Wir hatten Samsung und Oppo. Oppo ist der Marktführer in Asien. Mhm. Und dann hieß es, jeden Tag 150 Menschen, Passanten ansprechen mit dem Pitch und davon 3 bis 5 Verträge verkaufen.
Ich habe mal ganz kurz als Jugendlicher auch so Leute auf der Straße angesprochen und da habe ich für so eine komische Betrügerfirma gearbeitet und habe da irgendwelche Spendenverträge verkauft. Und das waren nur so ein paar Tage, das war damals hier in Altona bei Mercado und in der Innenstadt, Mönckebergstraße und so. Und habe denen da so auch so Spendenverträge angeredet.
Das ist sehr profitabel, ja.
Ja, und da habe ich, warum ich das erzähle, ich habe lange nicht darüber nachgedacht, aber ich habe da nur so ein paar, vielleicht waren es auch ein paar Wochen gearbeitet, aber ich habe da so viel gelernt darüber, wie man Menschen anspricht. Und das war für mich sehr, sehr gut. Sehr gutes Learning.
Wie lange warst du da?
Ich weiß es nicht mehr, es ist zu lange her. Ein paar Wochen, glaube ich, so ein paar Wochen. Und dann stand ich mit so einem Klemmbrett in der Einkaufspassage und hab dir was erzählt über Kinder in Afrika oder irgendwelche armen Tiere. Und dann habe ich die zu einer Unterschrift gebracht. Ne?
Ja.
Mit dem Charme so ein bisschen um den Finger gewickelt und so. Ich habe da viel gelernt, deswegen erzähle ich das nur. Und ich kann mir vorstellen, dass davon auch natürlich du bestimmt sehr gutes Skillset hast im Umgang mit Menschen. Leute auf der Straße, Fremde anzusprechen, ihnen was zu verkaufen. Dazwischen sind viele, viele Schritte und viele Momente von Misstrauen und Vertrauen und Sympathie und Asympathie. Und das ist schon ein Feingefühl, was man da entwickelt.
Was ich auch bei dir gesehen habe, Tarek, weil jetzt habe ich ja dein ganzes YouTube davon auf dem Weg nach Hause von Österreich. Ich war ja Österreich, da haben wir einen neuen Laden aufgemacht. Dann habe ich Snowboard zum ersten Mal. Hast du Snowboard gemacht?
Noch nie, ne.
Ich sag dir, tut den Hintern sehr viel weh.
Okay.
1000 Mal gecrashed, aber hat viel Spaß gemacht. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber auf jeden Fall habe ich deinen YouTube-Channel da. Du hast genau die gleiche Gabe wie Harry auch. Du kannst auch sehr gut reden. Also die richtigen Wörter, weiß ich auch, glaube, ist sehr, sehr wichtig, auch in der Verkaufs-,
ja,
Verkauf, das will jetzt sich selber ordentlich, ich kämpfe immer damit, weil ich bin ja nicht Deutscher. Mein Nährfreund nennt das immer das Matschdeutsch. Aber ich schaffe das auch so durch den Tag. Ne? Aber das fand ich auch sehr beeindruckend. Hatte ich auf dem Weg so Haie auf Seite rüber. Genau wie Haie kann auch sehr, sehr gut Deutsch reden. Besser als ehemaligen Deutschlehrer, das ich hatte in der Schule. Auf jeden Fall, da bist du auch sehr gut. Konntest du immer so gut? War das einfach so gut reden? Oder kommt das von deinem Elternhaus? Oder...
Ich war immer ein Schnacker, ja, hat mein Vater immer zu mir gesagt. Ja. Also in der Schule konnte ich auch immer mich gut rauswinden, wenn ich mal die Hausaufgaben nicht gemacht habe. Ich kann mich erinnern an eine Situation, da hat meine Englischlehrerin mir eine 2- gegeben in Englisch, obwohl ich der Beste in der Klasse war. Dann habe ich gesagt, warum? Hat sie gesagt, ja, weil du deine Hausaufgaben nie machst. Dann habe ich gesagt, aber Frau Berdekejek, wenn ich doch Boxweltmeister bin und ohne Training Boxweltmeister bleibe, wird mir doch der Titel nicht aberkannt. Ich muss doch meine Hausaufgaben nicht machen, um der Beste zu sein. Dann haben die ganze Klasse gelacht, das fand sie voll scheiße. Hat sie gesagt, siehst du genau, deswegen kriegst du eine 2-. Nee, aber ich glaube, es ist eine Sache von Overtime. Die einfachste Kommunikationsregel ist, red 30% lauter, als du denkst, dass du reden musst. Weil die meisten Leute fangen da schon mal scheiße an, dass sie leise reden. Sprich jedes Wort sehr klar und deutlich und verhinder auf Ach und Krach dieses scheiß M und M und Ö. Und wenn man allein dieses M aus seinem Sprachgebrauch rausnimmt, wenn man gerade nicht weiß, was man tut, dann ist man schon mal 50, also besser als 90% der Menschen auf dem Planeten. Weil die meisten Menschen, die haben dann Und wenn du dann auch noch schaffst, Pausen gut einzusetzen, um einen Punkt gut rüberzubringen und du dich nicht unter Druck setzen lässt, schnell was hinzubekommen, dann bist du nochmal eine Stufe weiter. Und die letzte Stufe, glaube ich, ist Konnotation. Wenn du dann noch Konnotationen bekommst und sagst, riesige Vorteile, klitzekleines Investment. Wenn du diese kleinen Dinge schon einbaust im Verkaufsgespräch, ist ja ein Unterschied, ob ich sage, riesige Vorteile, klitzekleines Investment oder sage, riesige Vorteile, klitzekleines Investment.
Das ist ein großer Unterschied.
Das ist Tag und Nacht. Du merkst ja sofort dann, okay, was versuche ich dir zu sagen? Und ich sage mal, der beste Verkäufer, den wirst du verstehen, auch wenn er nicht mal deine Sprache spricht.
Das ist ein guter Verkäufer.
Ja.
Und dann hast du vorhin erwähnt, dass das Wachstum dort in Australien sehr schnell abhanden gekommen ist und da irgendwie dann alles verloren wurde. Was ist passiert? Warum bist du wieder nach Deutschland gekommen? Und ich meine, das hört sich ja alles super an. Schnell aufgebaut, erfolgreich geworden, Team aufgebaut, und dann, was war los?
Hedonismus und Krankheit. Also das sind so die zwei Überbegriffe. Hedonismus auf der einen Seite, ich bin ja in einfachen Verhältnissen aufgewachsen. Wenn du einem armen Kind einen Haufen Kohle gibst, dann bleibt dein armes Kind und wird es halt ausgeben. So, weißt du? Und ich bin Lebemann. Also was hieß es dann? Penthouse-Wohnung, 6.000 australische Dollar Miete. In 2016 war das schon ein Haufen Kohle. Jetzt kosten die Apartments deutlich mehr. Steak und Lobster, wirklich jeden Tag. Also das war für mich die Regel. Steak und Lobster, jeden Tag. Clubs, Casino.
Alkohol.
Casino, sehr gefährlich.
Alkohol. Obwohl ich im Casino jetzt nicht so komplett reingeschissen habe. Nie. Das muss ich auch sagen, ich habe nie Drogen konsumiert. Wenn man jetzt natürlich
Marihuana... Lass das so bleiben.
Wenn man Marihuana als Droge nimmt, dann habe ich Marihuana genommen, aber keine Drogen, nie. War auch eine Regel für mich, mache ich auch nicht. Aber dann war halt das und der zweite Teil war, meine Mutter hat Krebs bekommen. Mhm. Und als 18-Jähriger auf diesem Höhenflug...
Fühlt man sich dann sehr, sehr schuldig auf einmal
wahrscheinlich. Ja, weil du dir denkst, weißt du, ich habe
mich... Mir geht's hier gut in der Sonne und so und Mama ist...
Nee, ich habe mich halt hinterfragt, weil ich habe gesagt, ich arbeite hier so hart, damit ich meiner Mom helfen kann. Die Realität war aber, ich war feiern und habe zwar hart gearbeitet, aber ich war feiern und habe halt hier randaliert und währenddessen kein Geld nach Hause geschickt und jetzt kriege ich den Anruf, dass meine Mutter Krebs hat. Und dann fühlst du dich richtig scheiße, weil du merkst, dass du eigentlich gar nicht echt bist. Du erzählst allen die Geschichte, du willst Mama helfen. Du arbeitest so hart, damit Mama retiren kann. Dabei hast du die letzten 10.000 Dollar in den letzten 4 Clubbesuchen platt gemacht. Und Mama hat jetzt gerade Krebs. Und dann merkst du so, und dann kommt alles zusammen. Und dann, wenn deine Psyche da nicht fix ist und wirklich gut ist, dann fällt es auseinander. Und ich war 18, 19 Jahre alt, weißt du, alleine am anderen Ende der Welt. Ich war so weit entfernt von Deutschland, wie du nur entfernt sein kannst. Und dann hat es halt erstmal 6 Monate gedauert, bis ich mich wieder zusammengerafft habe. Dann war ich erstmal nur noch zu Hause, habe das Unternehmen verloren, zurückgekommen. Und habe sogar hier eine Ausbildung bei der Allianz gestartet, habe aber auch nur eine.
Danach hast du diese Ausbildung gemacht. Ich habe heute noch den Donald getroffen im Gym und er meinte, dass ihr zusammen die Ausbildung gemacht habt und so. Und das war alles danach, okay.
Ja, dann bin ich wieder gekommen, habe eine Ausbildung angefangen im August.
Vertrieb, das heißt so ein bisschen das, was du in Australien gemacht hast, dachtest du, so geht in die Richtung. Ja. Hattest du gehofft wahrscheinlich.
Ja, ja.
Ich war wahrscheinlich dann, anders, ne?
Ich habe dann halt gesagt, komm, hör mal auf das Umfeld, weil die haben dann gesagt, siehst du, Tarek, wir hatten recht. Dieses selbstständigen Ding.
Oh nein.
Weißt du, was ich meine? Wenn du selbstständig machst, dann sagen die alle immer so, du kannst auch scheitern, kann auch scheiße sein und dann bist du halt gescheitert. Dann sagen die, siehst dann du, haben wir es dir gesagt. Nicht. Hättest du dann bloß ein Studium gemacht, dann wärst du jetzt im 5. Semester.
Toll.
Weißt du, und jetzt ist alles weg. Und dann glaubst du das, wenn du schwach bist. Und ich war schwach. Und dann fängst du an, dann habe ich dir gefragt.
Aber nur dadurch bist du steiler geworden. Und ich sage dir ganz ehrlich auch, Tarek, ich glaube, wenn du dieses Erlebnis nicht gehabt hätte in Australien, dann hast du auch nicht gesitzt, wo du heute bist. Weil dadurch lernt man als Mann auch, stark zu werden. Dann kann es sein, dass du schwach warst 6 Monate, aber das hat dir härter gemacht, korrekt?
100%.
Ja, und diese Stelle würdest du auch niemals mehr dran landen, weil du weißt jetzt, du bist viel stärker als damals.
Ja.
Und dann, wie ging es hier weiter?
Dann habe ich die Ausbildung gemacht und habe dann am Ende des Monats gefragt, was kriege ich eigentlich hier als Vergütung? Haben die gesagt, 580 Euro brutto. Hm. Dann habe ich den angeguckt und gesagt, ja, das war mein letzter Tag heute. 580 Euro brutto, weil ich habe es dann runtergerechnet. Wenn du es runterrechnest, 40 Stunden, 4,2 Arbeitswochen, 168 Stunden, 580 Euro brutto durch 168 Arbeitsstunden.
Super.
3 Euro. Sag ich, Männer, das ist Sklaverei, was ihr hier mit mir macht. Ich bin raus. Und dann habe ich mich wieder selbstständig gemacht.
Gute Wahl.
Ja. Du warst also in dem Moment alleine und wie hast du dich selbstständig gemacht? Du machst jetzt eine Unternehmensberatung. In dem Moment konntest du nicht Unternehmen beraten, weil du hattest weder eine Ausbildung noch irgendwas vorzuweisen hier in Deutschland, warum jemand deinen Rat ernst nehmen würde, richtig? Das heißt, wie kam jetzt der Weg weiter?
Naja, wäre das meine Einstellung gewesen, hätte ich auch keinen Kunden gewonnen. Aber meine Einstellung war, ich kann was. Ich habe im Alter von 18 Jahren ein Unternehmen aufgebaut, oder zumindest einen Vertrieb aufgebaut, der einem Großkonzern Geld eingebracht hat. Ein Großkonzern war bereit, mich zu beauftragen für Vertrieb. Also hatte ich die Skills, wie man Kunden gewinnt. Und das war meine erste Beratungsleistung. Wie du als Zielgruppe X Neukunden gewinnen kannst.
Und das hast du online vermarktet? Ja, oder?
Ich habe dann angefangen, Leute in Facebook-Gruppen und auf Instagram anzuschreiben.
Ja.
Getestet und dann irgendwann gemerkt, ey, ich kann über Instagram jeden Tag 5 bis 7 Anfragen gewinnen. Und das als Dienstleistung habe ich dann anderen Marketingagenturen beigebracht. Mhm. Und dann war mein Angebot am Anfang, wie du als Marketingagentur es schaffst, 5 Anfragen pro Tag zu gewinnen, ohne Geld in Werbung zu investieren. Das war so der erste Satz.
Ich habe hier, wir sind das ist ja bald am Ende, ich habe aber eine ganz spannende Geschichte, das ich gern hören will, was mich interessiert hatte von deinem Channel wieder. Erzähl mal, wie du mit Suna in Geschäft gekommen bist und wie habt ihr diesen geilen Video da gemacht auf Monaco. Ich habe ja den gesehen, da war ich sehr beeindruckt, den Schnitt und alles mit Private Jet, der große Villa. Das war auch ein richtig geiles Lied, muss ich sagen, von ihm. Das Set liegt direkt auf seinen Spotify gegangen, aber ich konnte den Lied nicht finden, den Was heißt
vielleicht das? Ist es kein offizieller Release, oder?
Es ist auf Spotify noch nicht, weil das ein Werbesong ist.
Oh, ja. Werbesong, ja, okay.
Da hast du bestimmte Regularien, aber es wird noch kommen, so Gott will. Ja.
Aber da war richtig auf, wie du hingegangen mit die Zigarre, dann kommt der. Das war so unnötig. Aber
check das Video aus, Leute.
Ja.
Ja, wie ist das gekommen? Mein Geschäftspartner David ist leidenschaftlicher Suna-Hörer, seitdem er 16 ist. So, und eines Tages kam die Opportunität, ihn zu treffen in Zürich. Da hat sich David mit ihm getroffen. Ich muss auch sagen, das war komplett Davids Idee. Damit haben wir nichts zu tun. Also alles von oben so ist Davids Idee. Dann hat er gesagt, ey Bro, ich habe den kennengelernt, der ist voll korrekt. Habe ich gesagt, okay, cool, ja. Er sagt, ja, wir machen mit dem einen Song. Ich sage, wie einen Song? Was redest du da für einen Scheiß? Er sagt, doch, doch. Und dann hat er uns tatsächlich den Song geschickt und hat gesagt, hier Jungs, hört mal zu. Ich habe euch, ja, sonst ein bisschen ausgefragt.
Er hat den Initiativ direkt gemacht.
Ja. Er hat gesagt, gib mir mal so ein paar Insights von euren Unternehmen, so ein paar Insider. Dann haben wir es ihm gegeben und dann hat er daraus einen Song gemacht. Und dann fanden wir den voll geil. Und dann haben wir gesagt, okay, wann können wir denn das Video drehen? Er hat gesagt, übermorgen bin ich in Hamburg, dann fliegen wir los. Und dann mussten wir dann von 2 Tagen Privatjet, Villa, 2 Mietautos, alles organisieren, Yacht. Und so ist die Geschichte entstanden. Dann haben wir halt den Song released. Das ist ein großer Erfolg. Jetzt in einem Monat hat er 500.000 Views auf YouTube. Wir warten noch auf Spotify, aber und das ist sozusagen so eine Art Hymne geworden für unser Unternehmen. Unsere Kunden hören den Song, rappen den mit, schicken uns Videos, wie sie das mit haben. Das ist schon
lustig. Ich fand, das waren die besten Videos auf eurem Channel da. Da war wirklich, wirklich gut. Ich hatte auch so Marc gesagt, da muss er reingucken, da kann er ein bisschen was lernen. Marki Marc. Das war super. Darf ich fragen, ich weiß ja nicht, ob du das sagen darf, aber wie, wenn man sich jetzt nur mal, dass man irgendwie zum Realität kommen kann, wie teuer ist das? Wie teuer war der Tag, so eine Dreh zu machen, geldtechnisch? Wenn ich schon höre, ich weiß ja schon ein bisschen, durch Walsh Voice habe ich den Glück gehabt, dass ich aber in Kanada hat sein eigenes Privatjet-Unternehmen, so ich weiß schon ein bisschen so, was das kostet, wenn man einen mieten will. Und dann habe ich auch gerade gehört, was man ja auch sieht, der Yacht, der Villa, die Autos, ich habe ja auch die Autos gesehen in dem Video, Walsh Voice und was da alles da war. Wie viel kostet so ein Tag?
Der Rundflug mit der Gulfstream G200 war das, hat 49.000 gekostet. Hin und zurück, weil es ist ein größeres Flugzeug. Normalerweise kostet eine Flugstunde 5.000 bis 7.000. Nach Nizza sind es 2 Stunden. Aber es war ein größeres Flugzeug, deswegen. Die Villa hat uns gekostet 3,5 pro Tag. Das waren dann 3 Tage. Die Yacht auch nochmal, glaube ich, 7. Das Video an sich 30.000.
Wie lange hattet ihr denn Yacht für 7?
Für einen Tag.
Okay.
Ja. Oder ein paar Stunden, glaube ich, sogar nur. Ich weiß gar nicht.
Ja, ja, sicherlich nur ein paar Stunden
im Preis. Ich war
da
selber,
gibt's keinen Tag für, glaube ich.
Ich war selber nicht drauf, weil ich war auf dem Nebenboot. Ja, okay. Ich habe da nicht mehr raufgepasst. Also overall 130.000 Euro.
Das war ein Video.
Overall haben wir 130.000 Euro ausgegeben.
Ja. Das verbuchst du als Marketingaktion einfach.
Wenn das Finanzamt das sagt, dann,
dann
machen wir das. Ansonsten musst du es halt privat zahlen. Aber das war schon, aber es hat Spaß gemacht, weißt du? Es war eine coole Geschichte.
Ja. Und für deinen Geschäftspartner auch ein Traum, er ist ja Fan.
Ja, genau.
Genau. Ja. Er ist ein leidenschaftlicher Hörer, deswegen war es so eine Spaßaktion auch irgendwo.
Ja, ich finde, ihr habt dann eine ganz gute Balance hinbekommen, weil es ist nicht ganz leicht, sowas zu machen, ohne super cringe zu werden. Ne? So Rap-Songs für Leute, also das ist immer so eine Gratwanderung, aber hat bei euch super geklappt.
Danke dir.
Ja, sehr, sehr schön. Super.
Willst du mit abschließenden Worte kommen, Buddy?
Ja, wir danken dir für die Insights. Wie gesagt, Hut ab vor deinem Werdegang. 26 Jahre alt, wahnsinnig erfolgreich.
Großes Respekt.
Schaffen nicht viele. Und in diesem Sinne, wer sein Unternehmen beraten lassen möchte und auf neue Rekordumsätze kommen möchte, Mitarbeiterakquise und so weiter und so fort, meldet sich bei SalesHacks. Okay. High Pressure Podcast. Dankeschön.
Vielen Dank.